Ja, such dir doch jemanden, der sagt, Mensch, du hast da deinen Expertenbereich. Meine Kunden, die ich gewinne, na, da gebe ich das Thema an dich ab. Wenn du dann Kunden hast, die ein Thema haben, was du nicht machen willst, dann gibst es halt zu mir rüber. Schaff da einfach Synergien. Also was ich jedem empfehlen würde, hat mich damals total inspiriert, das Buch vom Robert, was ein Finanzdienstleister heute wissen muss. Ja. Da ist ja auch ein ganzes Kapitel zum Thema Kundenleihe drin.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Makler- und Vermittler-Podcast. Mein Name ist Nicolas Vogt und wie ihr wisst, bin ich ein großer Freund von Kooperationen zwischen Kollegen, zwischen Maklerkollegen und Kolleginnen. Und auf der diesjährigen Workation war Markus Knispel dabei. Und Markus lebt das Thema Kooperation in vielerlei Ausprägung schon seit vielen Jahren sehr intensiv. Und deshalb bin ich der Meinung, ist er ein spannender Gast hier für den Podcast. Er hat sich selbst auf das Thema private Krankenversicherung spezialisiert, was immer spannende Storys auch mit sich bringt. Und daher ist das doppelt interessant. Wenn du also überlegst, ob du Teile deines Geschäfts an Kollegen abgeben möchtest, um dich selbst auf andere Themen vielleicht zu fokussieren, dann bleib gerne dran. Und jetzt heiße ich erstmal den lieben Markus hier herzlich willkommen im Makler und Vermittler Podcast.
Ja, hallo Nicolas. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, dass wir heute einmal zu den Themen Kooperation und KV sprechen können.
Das machen wir sehr gerne. Bevor wir das machen, würde ich allerdings, stelle ich mir die Frage und vielleicht andere auch, das Thema KV und du, gibt es ja schon seit der Wiege oder gab es eine Zeit davor, als du noch nicht auf KV spezialisiert warst, aber schon beruflich tätig? Wo kommst du her ursprünglich?
Ja, also es gab tatsächlich auch eine Zeit vor der KV. Das Thema begleitet mich aber schon relativ lange. Das müsste Anfang der 2000er Jahre gewesen sein, also gut und gerne schon über 20 Jahre mittlerweile. Angefangen habe ich ja, wie so viele, mal im strukturierten Vertrieb mit einer ganzheitlichen Finanzplanung im Investmentbereich. Mhm. Und dann hat sich das über die Jahre ergeben, dass das Thema KV dann immer präsenter wurde. Ich wurde dann irgendwann mal gefragt, ob ich nicht Spezialist für die Standorte in Süddeutschland werden möchte zum Thema KV. Und dachte, ja klar, warum nicht? Ich guck da mal rein und das hat sich als goldrichtig erwiesen, weil das Thema einfach super spannend ist. Hat mich seitdem nicht mehr losgelassen.
Was war das Spannende für dich bei KV? Hast du so einen großen Blauanteil oder ist das komplexe?
Ja, tatsächlich. Ich bin ein sehr analytischer Mensch. Und irgendwie das Thema KV bringt halt viel Analyse und mit und ist halt sehr beratungsintensiv. Ja. Und natürlich war ich mir damals der Tragweite noch nicht bewusst. Das war sicherlich, so wie wir damals gearbeitet haben, noch relativ oberflächlich. Mhm. Aber je mehr du dann in das Thema reinwächst, desto mehr merkst du auch, wie komplex das einfach sein kann. Und sag mal, so richtig bewusst geworden, also so richtig tief eingestiegen, bin ich eigentlich erst in den letzten 5 bis 10 Jahren, muss man tatsächlich sagen.
Da muss man fast schon sagen, man erkennt den, der gar nicht wirklich spezialisiert ist auf das Thema PKV, wenn er jede PKV macht, ne? Also die meisten sagen ja dann nochmal, ich mache nur Beamte oder ich mache nur die Selbstständigen oder nur die Angestellten, weil jedes Mal gibt es ja wieder nochmal Unterschiede.
Ja, das stimmt. Also selbst innerhalb der KV kannst du nochmal sehr stark differenzieren, ja. Und kannst dich theoretisch auch nochmal spezialisieren im Bereich der KV. Für mich ist immer ein sehr sicheres Anzeichen, dass jemand vom KV-Thema nicht so viel Ahnung hat oder nicht so viel drinsteckt, wenn er sehr stark über den Preis argumentiert und verkauft.
Ja. Das ist so und deshalb drängt sich das ja beim Thema PKV auch auf, das Thema Kooperation, weil viele Kollegen ja auch die Komplexität scheuen. Gott sei Dank, wenn sie sich nicht damit beschäftigen, muss man ja sagen. Wie hat das bei dir angefangen mit Kooperation? Es gibt ja verschiedenste Formen der Kooperation. Das
muss ja nicht nur mal auf Neudeutsch inbound sein, sondern auch outbound. Also du gibst ja auch Leads weiter, kooperierst also in die andere Richtung. Wie hat das bei dir angefangen? Mhm.
Das Thema Kooperation ist tatsächlich erst in den letzten 2-3 Jahren wirklich präsent geworden. Mhm. Da muss man so ein bisschen ausholen, nochmal historisch. Also ich habe im Prinzip mehrmals mein Geschäft wieder neu gestartet und ich habe ja ganz lange auch in München gelebt und gearbeitet, also knapp 20 Jahre. Komme ursprünglich aus dem Rheinland und wollte immer wieder irgendwann mal ins Rheinland zurück. Jetzt hatte ich aber die Herausforderung, dass ich im Prinzip gar kein Netzwerk und keine Kontakte mehr vor Ort hatte. Mhm. Und dann haben wir uns kurz vor Corona, also meine Frau und ich, haben wir dann gesagt, jetzt ziehen wir um nächstes Jahr, weil sonst ziehen wir nie wieder um. Und dann hat sich das durch Zufall ergeben, dass ein Kollege von früher auf mich zukam und sagte, Mensch, guck doch mal bei mir im Unternehmen vorbei. Wir sind ja da ein Maklernetzwerk und wir haben da gerade so ein Lead-Projekt, was sehr gut läuft im LV- und BU-Bereich. Mhm. Wir wollen das jetzt erweitern auf den KV-Bereich. Und du bist doch hier so ein KV-Spezi. Unterhalte dich doch mal mit dem Stefan, mit dem Geschäftsführer und guck mal, ob das was für dich ist. Weil dann hättest du ja auch direkt im Prinzip vor Ort schon ein Geschäft, was du betreiben kannst, ne? Hast schon mal einen Fuß in der Tür. Mhm. Und das habe ich dann auch gemacht. Das hat sich sehr gut angefühlt. Und so bin ich noch mal intensiver 2020 in das Thema KV reingegangen und habe erstmal als Lead-Berater bestimmt, was habe ich da, 30, 40 Anfragen die Woche gehabt. Und bin noch mal sehr, sehr intensiv in das Thema reingekommen, in einer sehr steilen Lernkurve, weil du im Prinzip jeden Tag eine Frage hattest, die du noch nie zuvor gehört hast. Mhm. Und das mal über 3 Jahre. Und parallel habe ich aber immer schon angefangen, meine eigene Brand aufzubauen. Mhm. Habe dann angefangen, LinkedIn-Content zu machen. Wurde dann sichtbarer mit dem Thema. Dann ging es los. Dann kamen viele Anfragen auch von Kollegen, die dann gesehen haben, okay, da ist jemand, der macht viel KV-Content. Und im Prinzip war das in der ersten Zeit erstmal einfach nur ein Netzwerkaufbau. Sichtbar werden für ein Thema, Personal Brand. Ich hatte auch gar nicht so den Fokus, mich mit Kollegen zu vernetzen, weil dieses Thema Kooperation noch gar nicht so in meinem Sichtfeld war. Mir ging es im Prinzip erstmal nur darum, Personal Brand aufzubauen, um eigene Kundenanfragen zu generieren, über den Kanal LinkedIn.
Und das hat dann eher so funktioniert, dass die Kollegen sich gemeldet haben statt der Kunden, oder hat beides
geklappt? Ja, und dann ging es halt los, dass sich immer mehr Kollegen gemeldet haben und Vernetzungsanfragen geschickt haben. Und dann habe ich am Anfang noch überlegt, okay, soll ich die jetzt alle annehmen? Ich will mich ja eigentlich mit potenziellen Kunden vernetzen und gar nicht mit meiner Branche so vernetzen. Aber ich habe es dann zum Glück eben so gemacht, dass ich einfach erstmal alle Anfragen angenommen habe und mir gedacht habe, dann schauen wir mal, gucken wir mal, was draus wird. Mhm. Das lief immer so nebenher. Und dann habe ich in den 3 Jahren parallel einfach auch mein eigenes Netzwerk aufgebaut, meine Brand aufgebaut und war dann irgendwann an einem Punkt, wo ich gemerkt habe, okay, ich bekomme jetzt aus dem Kundenstamm, aus Empfehlungen, aus Netzwerk, über LinkedIn, so viele Anfragen, dass die Zeit mit meinen eigenen generierten Kunden, die natürlich qualitativ eine ganz andere Hausnummer hatten, als jetzt, ich sag mal, ein anonymer Lead, der sich irgendwo eingetragen hat, wo wir alle wissen, der trägt sich halt nicht nur auf einer Seite ein, sondern in der Regel eben auf 4-5 Seiten, und dann bist du immer in so einem Preiskampf. Ja. Dass Leute sind, die wollen in der Regel ja ein Angebot haben. Ja, und die sind sehr preissensitiv.
Oder sehr ungesund.
Ja, genau. Und da hatte ich keine Lust mehr drauf. Bin dann eben da nach 3,5 Jahren rausgegangen, habe mich dann auf mein eigenes Netzwerk fokussiert. Mhm. Und dann gab es einen Twist. Das war eigentlich ein glücklicher Zufall. Ich habe einen Kunden gewonnen, der auf Empfehlung aus dem Netzwerk zu mir kam. Und der hatte eine Herausforderung, überhaupt eine PKV zu bekommen. Der kam aus dem Ausland zurück, quasi als digitaler Nomade, hatte da einen Sportunfall und hatte noch ein, zwei andere Vorgeschichten. Und es war relativ schwierig für den eine PKV zu finden. In die GKV konnte er nicht zurück, weil er eben keine Vorversicherungszeit hatte. Und wir haben ungefähr 4-5 Monate gebraucht, bis wir dann einen Anbieter gefunden haben, der gesagt hat, wir nehmen dich. Auch zu einem, sagen wir mal, noch sehr, sehr guten Angebot. Und der Kunde hat in der Vergangenheit schon erfolgreich Blogs, auch Finanzblogs betrieben. Und hatte sich auf das Thema SEO optimiert. Dann kam er irgendwann zu mir und sagte, du, ich habe gesehen, du hast ja eine Webseite, aber du machst ja gar nichts da. Also du hast ja gar keinen Blog. Lass uns doch mal deinen Blog machen. Und dann habe ich dann gesagt, ja klar, machen wir. Wie wollen wir es machen? Was kriegst du dafür? Und er hat gesagt, lass uns erstmal machen. Ich bin so froh, dass das mit der PKV geklappt hat. Wir finden da schon eine Lösung. Aber ich habe da Bock drauf. Ich habe irgendwie ein gutes Gefühl. Lass uns das mal machen. Und da habe ich gesagt, okay, wenn wir das machen, dann kriegst du aber von jeder Anfrage, die über den Blog oder über die Webseite kommt, die wir erfolgreich umsetzen, kriegst du einen Anteil ab. Und das war im Prinzip die erste Kooperation, die ich so in dem Maße gemacht habe. Mit jemandem, der gar nicht selber Makler ist, der aber einfach Bock hatte, da ein bisschen was zu machen. Dann haben wir angefangen und mir war die Tragweite, die daraus entsteht, null bewusst. Also ich bin da sehr blauäugig rangegangen. Ja, wir machen mal ein paar Beiträge und dann gucken wir mal. Als wir angefangen haben, hatten wir auf der Seite 20 bis 30 Website-Besucher im Monat. Das war März 25. Im Dezember 25 hatten wir 50.000 Website-Besucher.
Was? So. Hat funktioniert.
Ist ein ständiges Learning. Wenn du halt einen Beitrag machst zum Thema ADHS, und dann kriegst du halt in einer Woche 10 Anfragen von Menschen mit ADHS, die gerne in die PKV möchten. Du musst denen dann sagen, sorry, aber wenn du aktuell in Behandlung bist, dann können wir nichts machen. Dann geht's leider nicht. Also es ist ein ständiges Anpassen auch wieder und feinjustieren. Aber es hat zumindest eine Sache gezeigt, es funktioniert. Und es funktioniert seit Oktober letzten Jahres eben so gut, dass ich die Anzahl der Anfragen selber nicht bearbeiten kann, komplett. Und ich musste dann eben auch schauen, wie mache ich's. Ich war bis vor anderthalb Jahren immer auf dem Stand, ich bin Einzelmakler, ich will mich spezialisieren auf einen Bereich, aber ich habe jetzt nicht das Ziel, irgendwie ein Riesenunternehmen zu werden. So, ich will meine Kundenanfragen generieren, möchte die beraten und habe da sicherlich ein gutes Auskommen. Aber dieser Blog, was wir da gemacht haben, hat dazu geführt, dass sich meine Gedanken komplett geändert haben, was das Thema Unternehmertum auch angeht. Du wirst dann in so eine Richtung gedrängt und sagst, okay, ich muss mir jetzt was überlegen. Will ich jetzt selber ein Unternehmen aufbauen? Stelle ich Menschen ein, die jetzt die Beratung übernehmen, die mich unterstützen? Dann kriegst du andere Aufgaben, dann musst du dich mehr mit Organisation beschäftigen, dann wird auf einmal Content-Generierung wichtiger, dann überlegst du, welche Kanäle wollen wir noch dazu nehmen, oder irgendwann stellst du fest, der Tag hat ja auch nur 24 Stunden.
Ja, genau. So, muss ich überlegen, will ich die Fachkraft noch machen oder macht das jetzt jemand anders und ich kümmere mich um die strategische Ausrichtung und Prozesse.
Dann hast du halt zwei Optionen. Du kannst sagen, ich baue selber ein Unternehmen auf und stelle mir Menschen ein. Oder ich suche mir Kooperationspartner, die den Überhang an Anfragen einfach abnehmen und übernehmen. Ja? Nicht als klassischer Lead-Generator, so hier ist mal irgendwo eine anonyme Anfrage, übernimm die mal. Sondern mein Ziel war immer, ich möchte über die Webseite Menschen ansprechen, die Bock haben auf Beratung. Die jetzt nicht einfach nur irgendein Angebot haben wollen und dann im Zweifel eben bei 4-5 Seiten sich eintragen, um ein Angebot zu bekommen, sondern, und Ja, das merkt man, die sind schon beratungsintensiver, weil die oft ein Thema hinten dran haben oder irgendwo gegen eine Wand gestoßen sind, wo sie bisher nicht weitergekommen sind. Aber die haben total Bock auf Beratung. Und die verstehen auch das Thema Krankenversicherung von der Leistungsseite her.
Sind auch die, nicht die, die bei der ersten kräftigen Beitragserhöhung gleich wieder anfragen, sagen, ich möchte Wechsel.
Ja, ja. Also beratungsintensive Kunden, aber total dankbare Kunden, auch wenn du eine Lösung beschaffen kannst. Und dann sind die in der Regel auch so, dass die eher eine hochpreisige Lösung nehmen.
Klar.
Weil die das Thema einfach verstanden haben, weil die vielleicht auch selber schon mal eine schlechte Erfahrung gemacht haben. Und die kommen eben mit ganz anderen Themen als, ich sag mal, ein Existenzgründer, der jetzt überlegt, zahle ich 600 Euro in der GKV oder kriege ich für 300 Euro auch eine PKV?
Ja.
Ja. So, und das war im Prinzip der Einstieg, wo ich dann gesagt habe, jetzt Mitarbeiter finden und direkt parallel noch ein Unternehmen aufbauen, fühlt sich für mich jetzt vom Bauchgefühl her nicht so an, als wenn das jetzt mein erster Weg wäre. Mhm. Es mag Menschen geben, die sagen, ja super, gehe ich sofort den Weg. Aber mein Weg war eher zu überlegen, ich kriege jetzt eine Menge Anfragen, weil natürlich die Beiträge sehr viele Themen abdecken und nicht jetzt in eine spezielle Richtung kanalisiert werden. Ja. So. Das heißt, ich habe mal einen Beamten dabei, ich habe mal einen GmbH-Geschäftsführer dabei, dann habe ich einen Selbstständigen, dann habe ich einen Existenzgründer, dann habe ich jemanden, der nur Englisch spricht. Also du hast ganz viele verschiedene Menschen mit unterschiedlichen Bedürfnissen. Und mein Punkt war dann eher zu sagen, was ist denn eigentlich mein Lieblingskunde? Also mit wem arbeite ich denn am liebsten? Und kann ich dann mit Automationen und Workflows und Vorqualifikation die Anfragen dann schon in eine Richtung leiten, dass ich zum einen halt alle die, die einfach gar keine Chance haben, aufgrund von Vorerkrankungen zum Beispiel, dass man die schon rausfiltert, dass die gar keinen Termin buchen können. So. Ja. Und von den anderen, dass man sagt, okay, ich habe jetzt einen Beamten, der geht halt zu einem Kollegen, der sich auf Beamte spezialisiert hat. Ich habe einen GmbH-Geschäftsführer, meine Zielgruppe oder einen Ingenieur, der kommt zu mir. Oder leiten Angestellter. Oder ich habe einen Arzt, der geht dann vielleicht zu einem anderen Kollegen. Und da eben zu schauen, wen habe ich eigentlich in meinem Netzwerk, auch durch die ganzen Kontakte, die man dann über LinkedIn aufgebaut hat. Und würde ich auch jedem empfehlen, nutzt auch Offline-Veranstaltungen.
Das wäre jetzt die Frage gewesen. Ne? Also damit du so ein Experten Netzwerk anbieten kannst, wiederum dem, der anfragt und ihn quasi da auch automatisiert selektieren und zurouten kannst, brauchst du ja hinten raus die Maklerkollegen und Kolleginnen, die sich auf die Themen spezialisiert haben oder auf jeden Fall welche, wo du weißt, das passt fachlich, das passt von der Persönlichkeit. Wie hast du die erstmal gefunden und welche Kriterien sind dir da wichtig, also worauf würdest du Wert legen bei jemandem, mit dem du kooperieren möchtest?
Also das Finden war so eine Mischung aus, die sind schon mit mir bei LinkedIn verbunden und kommentieren auch meine Beiträge. So, also da merkst du dann irgendwann, okay, du hast immer so 5-10 Menschen, Fans, die immer kommentieren, ne, so Fans. Oder die dann auch mal eine Rückfrage stellen oder mal anfangen, hey, können wir mal sprechen, weil ich habe jetzt da so einen Fall und dann kann ich dir mal eine Frage stellen. Also lernen die Leute kennen. Lernen die Leute kennen und lernen sie nicht nur online, sondern auch auf Veranstaltungen kennen. Also nachdem wir ja wieder auf Veranstaltungen gehen durften, bin ich halt wieder relativ viel auch auf verschiedene KV-Veranstaltungen gegangen. Da hast du ja nicht immer nur Profis, sondern auch Menschen, die eben sagen, Mensch, das Thema KV interessiert mich. Ich will da einfach mal tiefer einsteigen in die Thematik. Und ich habe dann halt sukzessive auch Menschen, die ich online schon kannte, auf Veranstaltungen kennengelernt. Zum Beispiel auf dem Zukunftsslam in Kassel. Letztes Jahr habe ich Makler dann persönlich auch mal getroffen zum Austausch auf verschiedenen Level 9 KV-Veranstaltungen, Premium Circle KV-Veranstaltungen, Menschen dann persönlich getroffen. Es war auch immer so, hey cool, du bist auch da, ja perfekt. Und dann merkst du relativ schnell, ob das matcht.
Habt ihr euch gezielt verabredet dort oder war es dann Zufall, dass ihr sagt, du bist auch da?
Teils. Also ganz oft war es so, dass man sich im Vorfeld schon irgendwie angeschrieben hat dann, hey, bist du auch da, ne? Oder bist du auf dem Event oder lass uns mal treffen. Das kam dann entweder von den anderen oder von mir, hey, wir müssen uns unbedingt mal treffen. Wann sind denn die nächsten Events irgendwie in der Nähe? Dann haben wir da auch uns teilweise einfach verabredet. Wir haben gesagt, super, dann melden wir uns da beide an, dann sehen wir uns auch mal persönlich. Oder ich habe auch Makler auf eigene Netzwerkveranstaltungen eingeladen. Ne? Und gesagt, Mensch, wenn du Zeit hast, komm da mal vorbei, können wir uns mal persönlich austauschen. Und dann merkst du halt am besten, wie die Leute ticken und ob du auf einer Wellenlänge bist. Weil für mich ist immer ganz wichtig, dass jemand einen ähnlichen Beratungsansatz hat, wie ich den selber auch habe. Mir ist wichtig, dass die Makler, mit denen ich kooperiere, dass ich weiß, die gehen einfach ehrlich mit dem Kunden um. Die versuchen jetzt nicht irgendwie auf Teufel komm raus irgendein Geschäft da zu platzieren, sondern die sagen dem Kunden auch, wenn es nicht geht, dann geht es halt nicht. Ne? Oder drehen nochmal eine Extra-Runde und kümmern sich da sehr intensiv, machen vielleicht auch mal eine Wiedervorlage, wenn man dann feststellt, okay, jetzt geht's nicht, aber wenn wir uns in 3 Monaten nochmal treffen, dann geht's. Also die Kunden sollen sich da gut aufgehoben fühlen wertgeschätzt fühlen.
Du schaust einerseits darauf, passt die Nase sozusagen, also passen wir menschlich zusammen, passt das Mindset, die Auffassung über PKV grundsätzlich mal, ne, dass das ein Leistungsthema ist und kein Preisthema. Und hast du dann dafür ein Vorgehen, wie du dann auch das für dich nochmal die Qualitätssicherung machst, dass dann die fachliche Tiefe auch tatsächlich da ist? Wie prüfst du das?
Also wenn quasi der erste Check durch ist und das Bauchgefühl passt und man sich persönlich halt auch mal gut riechen kann, dann interessiert mich natürlich vor allem auch, wie arbeitet derjenige? Ja, wie viel Erfahrung ist schon da? Auf welche Veranstaltungen geht er sonst? Wie bildet er sich weiter? Mit welchen Programmen arbeitet der? Was sind so die Anbieter, die angeboten werden in der Regel? Dann merkst du halt auch sehr, sehr schnell, hat da jemand Ahnung vom Thema oder eher nicht? Dann kann man natürlich überlegen, kann man denjenigen vielleicht auch selber noch so ein bisschen als Mentor, wenn man das will, unter seine Fittiche nehmen. Wenn man sagt, grundsätzlich passt es ja alles, du musst jetzt halt nur fachlich nochmal fitter werden. Aber das kriegen wir hin, dass man vielleicht auch am Anfang begleitet oder für Rückfragen einfach auch zur Verfügung steht, damit derjenige einfach auch eine schnellere Lernkurve hinbekommen kann. Aber die Chemie muss passen, ne? Und beide Seiten müssen da Lust drauf haben. Und wenn das dann alles passt, dann spricht halt nichts gegen eine Kooperation. Ich würde auch tatsächlich empfehlen, da nicht zu verkopft zu sein. Also im Zweifel halt wirklich einfach mal antesten und dann schauen, wohin die Reise geht. Ich mache gerne viel auch mit Handschlag. Und man muss gar nicht alles irgendwie in Verträge gemeißelt haben. Ne? Also ich denke mir immer, wenn jemand mein Vertrauen missbraucht, dann macht er das in der Regel einmal und dann ist er verbrannt. Ja, ne? Das spricht sich auch rum. Das sind alle erwachsene Menschen. Und wenn du so ein bisschen Menschenkenntnis hast, wovon ich jetzt ausgehe in unserer Branche, wenn du nicht direkt beim erstbesten Treffen irgendwelche Kooperationen machst, sondern die Leute mal kennenlernst, wirst du schon spüren, wo das passt und wo nicht. Und dann würde ich jedem auch empfehlen, probiert einfach mal ein bisschen aus. Ja, also ob das jetzt am Ende dann 10% oder 30% Beteiligung sind, ob der Kunde dann bei dem anderen bleibt oder bei dir. Also das ist auch nicht bei jeder Kooperation gleich. ja, die ich
das
mache.
Ist, ne? Das ist so, genau. Also die, um das nochmal so zusammenzufassen, also der erste Punkt ist eben, gibt dem Zufall erstmal eine Chance. Also ja. Am Ende ist es ja Zufall am Anfang, wer vernetzt sich mit dir, wen triffst du auf welcher Veranstaltung, aber du musst dem Zufall halt auch eine Chance geben. Für die, die jetzt sagen, ja gut, mit wo soll ich denn jetzt Kooperationspartner finden? Entweder die, ja, die, wo ich abgeben kann oder die mir abgeben. Ich muss mich halt erstmal wirklich vernetzen, nicht nur digital, sondern wie du sagst, die wirkliche Verbindung spürst du ja dann vor allen Dingen im dreidimensionalen Raum. Also wenn du dich persönlich triffst, das erleben wir ja auch auf der Vacation jedes Jahr aufs Neue, dass das ganz automatisch passiert, weil das ja gar nicht das Zentrale bei der Vacation ist, aber trotzdem ganz natürlich dann dort jedes Jahr wieder tolle Kooperationen entstehen. Ich glaube, auch du hast ja die Erfahrung gemacht in der Richtung und jetzt wieder dieses Jahr. Und dann, ich habe es zum Beispiel, wir kooperieren bei Finanzierungen seit vielen Jahren. Wir haben auch immer noch keinen Vertrag, werden wir auch nie aufsetzen. Das funktioniert per Handschlag, wie du sagst, weil wir uns auch vorher Zeit gelassen haben, erstmal menschlich kennenzulernen. Und dann weißt du eben, wie es funktioniert. Und wenn mal was schief läuft, dann sprichst du halt drüber, um es dann nachzujustieren.
Finanzierer war nochmal ein gutes Stichwort. Ich habe zum Beispiel einen Finanzierer in meinem Netzwerk, der auf mich zugekommen ist und gesagt hat, ich mache nur noch Finanzierungen. Ich habe aber von früher noch total viele Kunden im System und die fragen mich immer wieder auch mal nach KV. So, ich verfolge dich seit 3 Jahren auf LinkedIn und sehe, dass du da einfach vernünftigen Content machst und dass du Ahnung hast von dem Thema. Ich würde dir einfach mal, wenn ich da Anfragen kriege, kann ich die zu dir rüberschicken. Haben wir dann gemacht. Derjenige wollte dafür auch nichts haben. Ne? Also ich sage, ja, wie wollen wir es dann machen? Nee, ich will nur, dass sie gut beraten werden. Du hast ja auch viel Arbeit damit und wir brauchen da nichts teilen.
Ja? Das
finde ich auch spannend. Mache ich selber auch. Ich habe zum Beispiel viele Anfragen für Tarifoptimierung bekommen, was jetzt überhaupt gar nicht mein Kernthema ist. Und habe die Kunden dann alle an eine Versicherungsberaterin aus Bonn weitergeleitet, ohne dafür irgendeine Gegenleistung zu erwarten. Ne?
Das war der Punkt, den du vorhin sagtest, oder beim Thema Qualitätssicherung. Ne? Wollte ich nur sagen, so haben wir es am Anfang da auch gemacht mit dem Partner, wo wir die Finanzierung machen. Ich bin dann einfach mal mitgegangen zu Beginn. Das war noch vor Ort, draußen beim Kunden. Das geht ja digital genauso. Dann schaltest du dich mal noch dazu als stiller Beobachter, einfach mitzuerleben, wie funktioniert bei dem anderen Beratung. Ne? Du kannst das alles in der Theorie abfragen, abprüfen, aber warum es nicht auch mal miterleben? Und dann merkt man ziemlich schnell, okay, das hat gestimmt, mein Bauchgefühl, oder halt nicht. Und dann kann man das laufen lassen. Und du hast jetzt schon verschiedene Punkte angesprochen, auf die man so grundsätzlich sich Gedanken machen drüber sollte beim Thema Kooperation, weil wie du sagst, gibt ja auch die verschiedensten Ausprägungen von Kooperationen, in Mitteilung, ohne Teilung, in die eine oder die andere Richtung. Aber ich sollte mir vorher Gedanken machen über ein paar Themen. Vielleicht können wir da mal drüber sprechen. Das eine, was mir einfällt, einfach praxisrelevant, wer hat denn nachher dann das Mandat? Also wenn jetzt zum Beispiel bei dir über die Website jemand anfragt und einen Termin vereinbart mit einem deiner Experten, ne, ist das Mandat bei dir und er ist der Dienstleister, der für dich berät, oder ist das direkt ein Mandat, das dann bei ihm ist? Also wie auch immer es geregelt ist, ich sollte mir vorher Gedanken darüber machen, wie ich dann ja auch mein eigenes Mandat wieder einschränke, dass ich für das Thema PKV jetzt zum Beispiel nicht mehr zuständig bin. Wiederum klargestellt ist, dass du dann aber auch nur die PKV für den Kunden machst. Ich glaube auch, dass das eine große Angst ist bei vielen, die sagen, oh, ich kann doch nicht mit einem Kollegen kooperieren, nachher klaut er mir den ganzen Kunden, ne? Der geht da mit PKV rein und dann will der Kunde nur noch ihn. Das habe ich in der Praxis tatsächlich bei noch niemandem erlebt. Ich glaube, das ist so eine Angst, die ist völlig unbegründet.
Ja, habe ich auch noch nicht erlebt, tatsächlich. Also ich kenne keinen einzigen Fall, wo das irgendwie so gewesen wäre.
Weil wie du sagst, ne, dann wärst du ja sofort verbrannt und dann hörst du halt auf mit Kooperationen. Das spricht sich in unserer Mini-Branche ja auch schnell rum. Aber es ist halt trotzdem was, wo man dann drüber sprechen darf, wenn man die Befürchtung hat. Das ist so das Thema Kundenklau, wollen wir sagen. Ja. Provisionsteilung hast du ja schon angesprochen. So, was sind bei euch so die üblichen Sätze und wenn die sich unterscheiden, wodurch unterscheiden die sich?
Also waren jetzt mehrere Fragen, dröseln wir es mal auf. Ja. Also das eine ist, wenn jetzt zum Beispiel ein Kunde bei meine Seite kommt und sich im Kalender bei einem anderen Experten einträgt, dann ist der Kunde auch dem Experten, also dem Kooperationspartner. Der also landet Mandat nicht bei mir am Ende. Also das Mandat ist dann auch bei dem anderen Berater. Mit allem, was der da hinten raus noch macht, das ist für mich total fein. Das soll auch für den Kunden einfach klar ersichtlich sein, ne? wer da der Ansprechpartner ist. So. Dann haben wir den Fall, die Kunden, die direkt zu mir kommen, die sind natürlich bei mir, aber nur mit ihrem KV-Mandat. Also KV-Pflege ist bei mir. Und ich möchte gar keine anderen Mandate oder für gar keinen anderen Bereich zuständig sein, weil der Bereich KV mich an der Stelle schon komplett auslastet. Ja, und ich möchte nicht noch Haftungshüte für andere Themen haben. Mhm. So, das ist ja auch ein Haftungsthema.
Absolut.
So, deswegen ist das Maklermandat auch eingeschränkt auf KV-Pflege. Und wenn die Kunden jetzt zu mir kommen und sagen, Mensch, kann ich bei dir auch eine Altersvorsorge machen oder kannst du mich auch dazu beraten oder ich habe keinen Ansprechpartner und ich hätte gern mal eine Finanzplanung oder eine Haushaltsanalyse. Ja. Da kooperiere ich zum Beispiel mit unserem Kölner Büro, die als GmbH mit mehreren Beratern aufgestellt sind, die ganzheitlich beraten, alle Themen abdecken. Da weiß ich genau, da sind die Kunden in guten Händen. Und dann gebe ich den Kunden komplett mit den anderen Sachen darüber. Mhm. Ja, dann kriegt er ein neues Maklermandat für die anderen Bereiche. Ich weiß, der wird KV-mäßig da nicht angefasst. Dann machen wir eine Teilung bei der Abschlussprovision. Bestandsprovision will ich gar nichts haben, weil ich betreue auch nichts an der Stelle. Das soll gerne komplett beim betreuenden Vermittler dann sein. Mhm. Ich will nur meine KV haben. That's it. Jetzt hat aber nicht jeder, der sich auf ein Gebiet spezialisiert, ja vielleicht in-house noch einen anderen Bereich, wo er Kunden abgeben kann. Ich würde halt immer empfehlen, such dir doch einen Makler, der auf den Bereich, den du als Spezialist abdeckst, einfach gar keinen Bock hat. Also dann hast du ja per se schon ausgeschlossen, dass der auf die Idee kommt, ach, ich könnte ja jetzt da irgendwas umdecken oder den Vertrag auch noch in meinen Bestand nehmen. Ja. Das will der andere ja gar nicht. Der ist ja froh, dass er es loswerden kann. Ja? Ja. Such dir doch jemanden, der sagt, Mensch, du hast da deinen Expertenbereich. Meine Kunden, die ich gewinne, na, da gebe ich das Thema an dich ab. Und wenn du dann Kunden hast, die ein Thema haben, was du nicht machen willst, dann gibst es halt zu mir rüber. Also na, schafft da einfach Synergien. Also was ich jedem empfehlen würde, hat mich damals total inspiriert, das Buch vom Robert, was ein Finanzdienstleister heute wissen muss. Ja. Da ist ja auch ein ganzes Kapitel zum Thema Kundenleihe drin. So fand ich super spannend, hat mir sehr aus der Seele gesprochen. Traut euch, die Dinge abzugeben, auf die ihr keinen Bock habt, die ihr nicht machen wollt, und sucht einen anderen Makler, der genau darauf Bock hat, aber der den Bereich halt nicht machen will, den du machst. Also, das ist doch die perfekte Kombi, die du haben kannst. Ja?
Das Buch von Robert verlinken wir mal in den Shownotes. Es sind wirklich ein paar gute Ansätze drin, kann ich empfehlen, mal zu lesen. Grüße an Robert an der Stelle. Es geht auch anders. Also bei unseren Finanzierungskollegen zum Beispiel, die sind auch vollumfänglicher Versicherungsmakler, die sind auch Immobilienmakler. Und dann ist aber auch schon mal sowas passiert. Wir machen ja die Versicherung für die Mandanten und geben nur das Thema Finanzierung weiter. Jetzt hat irgendwann der Kunde dann auch noch ein Haus gekauft bei ihm zur Eigennutzung, viele Jahre später. Und dann haben die natürlich die Wohngebäudeversicherung gemacht. Und dann ist der Kunde wieder bei mir aufgeschlagen mit seinen anderen Versicherungsthemen und hatte plötzlich eine weitere Wohngebäudeversicherung. So nach dem Motto, ich habe jetzt gekauft das Haus, muss die Versicherung machen, aber die Wohngebäude, die haben wir schon. Und dann war natürlich meine erste Reaktion auch, Moment mal, was stimmt denn hier nicht? Hat sich dann aber rausgestellt, dass die das einfach nicht mehr zuordnen konnten. Und dann hat man es halt gelöst für die Zukunft, dass die Kunden mit einer Flag im Makler- und Verwaltungsprogramm markiert sind, damit einfach der nächste Mitarbeiter 5 Jahre später immer noch versteht, der Kunde kam ursprünglich mal von der WBV. Also wenn das die Ausrichtung stimmt, dann man will ja zusammen kooperieren, keiner will den anderen irgendwie über einen ausnutzen oder übervorteilen. Dann muss man bei solchen Dingen halt auch aus der Praxis einfach lernen und dann wieder überlegen, wie kann ich es denn für die Zukunft wieder lösen. Dann ist das ja auch völlig unproblematisch. Aber wie du sagst, der Ansatz, der macht es natürlich wasserdicht, weil wenn der eine gar keine Lust hat auf das Thema, dann hat sich sowieso erledigt. Und auch meine Erfahrung ist, eine Provisionsteilung in der Form braucht es ja auch gar nicht immer, weil wenn es ein Hin und Her ist, dann gleicht sich das ja auch aus. Die Teilung macht dann immer Sinn, denke ich, wenn du nur abgibst und aber nicht zurückkommt, weil das fachlich halt aus irgendeinem Grund nicht passt. Da glaube ich, gibt es auch nicht den einen richtigen Satz, sondern wieder der sich richtig anfühlt, je mehr Arbeit vorbereitend, aufwärmen sozusagen, man noch selber reinsteckt, desto höher wäre auch der Anteil, den ich behalten oder bekommen wollen würde. Wenn ich es nur weitergebe, ist bei uns wäre es üblich 80-20, vielleicht mal 70-30.
Wenn du mit Kollegen sprichst, die auch Teilung machen, so 70-30 ist eigentlich was Gängiges, was du immer wieder hörst.
Ja.
Also es muss sich halt für beide Seiten gut anfühlen. Wenn jetzt jemand sagt, wir machen 50-50, habe ich auch eine Kooperation im Bereich Wohngebäude. Da hat mir der Makler gesagt, du, wir machen 50-50, alles gut. Es muss einfach für beide Seiten ein guter Deal sein am Ende.
Ja, beim Wohngebäude hast du ja das Thema Bestand, also Quotage regelmäßig. Kriegst du dann einmal 50-50 oder jedes Jahr? Habt ihr da eine Lösung gefunden?
Nee, das ist über den Bestand dann.
Okay, also ihr macht dann eine Abrechnung laufend.
Ja, genau.
Weil das ist ja auch noch so ein Thema, wo du dich dann bei Provisionsteilung mit auseinandersetzen darfst, das Thema Umsatzsteuer. Wenn du selber als das Tippgeber sozusagen nichts mit der Vermittlung zu tun hast, dann wäre es ja erstmal umsatzsteuerpflichtig, dass man da die richtige Formulierung findet.
Da würde ich auch auf jeden Fall empfehlen, wenn ihr irgendwas schriftlich festhaltet, auf jeden Fall mal mit dem Steuerberater Rücksprache zu halten, bevor man sich da nachher irgendwie in ein Nest legt. Macht sicherlich Sinn, vorher einmal Rücksprache zu halten. Du hattest eben noch gesagt, ne, man muss auch nicht immer eine Teilung machen. Sehe ich auch so. Ich würde sogar noch einen Schritt weiter gehen und würde das über Bande spielen. Weil wenn du mal was abgibst, dann kannst du ja auch aus einer ganz anderen Richtung irgendwas mal zurückbekommen, wo jemand sagt, da brauchen wir gar keine Teilung machen. Und die Erfahrung habe ich auch schon oft gemacht. Du gibst an eine Stelle irgendwas ab und bekommst aus einer anderen Stelle aus einer anderen Richtung dann wieder was zurück. Und das funktioniert auf wundersame Weise immer wieder, wenn man da offen ist und daran glaubt.
Das ist fast schon Karma, ne? Ja. Der Fluss des Lebens.
Ja. Cool. Ja, weil du signalisierst ja auch, dass du nicht in so einem Mangeldenken bist, ne?
Ja.
Und dann kommen halt Dinge automatisch. Und das der eine sagt, das ist, glaube ich nicht dran, aber es ist schon was dran. Also wenn du nicht versuchst, alles irgendwie zu greifen und versuchst immer für dich den größten Vorteil rauszuholen, fährst du am Ende besser. Ja. Also es lebt sich entspannter und du hast am Ende tatsächlich auch mehr.
Das ist schon die Außenwirkung. Ich finde den Satz so schön, wir ziehen in unser Leben, wer wir sind. Nicht, was wir wollen, sondern wer wir sind. Das heißt, wenn du halt ausstrahlst, ich bin nicht im Mangel, dann hast du auch keinen Mangel. Weil dann kommt es halt automatisch zu dir, weil du es halt so ausstrahlst. Ja. Aber das ist nochmal ein Thema für einen extra Podcast. was mich noch interessieren würde, weil ich jetzt schon hier den PKV-Spezi habe und du im Vorgespräch das so erwähnt hattest, dass du jetzt mehrfach das Thema VVA, also vorvertragliche Anzahlpflichtverletzungen, auf dem Tisch hattest in Fällen. Und das hängt ja soweit auch mit Kooperation zusammen, dass man vielleicht sich nochmal bewusst machen darf, dass man gerade bei den komplexeren Themen wirklich aufpassen sollte, dass man sich entweder fachlich auskennt oder halt wirklich jemand im Netzwerk hat, der das tut und nicht einfach nur jetzt aufgrund von Provisionen, wie uns immer vorgeworfen wird, was macht, ohne es wirklich zu können. Willst du da mal noch berichten, so ein bisschen Awareness-Hinweis zu geben bei dem Thema für die PKV?
Gerne. Also gerade das Thema Gesundheitsfragen scheiden sich ja die Geister. So, da gibt es ja tausende Diskussionen. Was fordere ich an? Oder nehme ich nur die Daten, die der Kunde mir gibt? Nehme ich eine Patientenquittung? Hole ich mir Unterlagen vom Arzt? Und ich bin Verfechter davon zu sagen, mach am besten eine Mischung daraus. Also wirf mal einen Blick auf die Patientenquittung. Und wenn sich daraus Fragen ergeben, dann frag gezielt beim Arzt nach einer Akte und schau mal, was da drin steht. Mhm. So sind so viele Dinge, die man im Nachgang, bevor man den Antrag einreicht, schon mit Ärzten klären kann. Gerade bei F-Diagnosen, die gerne genommen werden für Krankschreibungen, wenn jemand Arbeitgeber wechselt oder so, hast du ganz oft Anpassungsstörungen drin. Du hast Diagnosen drin, die einfach immer wieder übernommen werden, obwohl die seit Jahren schon überhaupt nicht mehr da sind, weil Ärzte eben auch nicht fragen, haben sie da noch Beschwerden? Sondern es wird einfach mitgezogen, wie so ein Rattenschwanz.
Oder gerne die F-Diagnosen beim Gynäkologen auch, ne?
Ja, und ich hatte jetzt in den letzten 4 Wochen waren alleine wieder 2 Fälle, wo die Ärzte dann ein kurzes Attest geschrieben haben, nach Nachfrage, ja, das war nur eine Diagnose, die zur Abrechnung genutzt wurde, oder nee, der Kunde hat überhaupt keine Beschwerden, das ist irrtümlich in die Akte gekommen. Ja. Wie auch immer, du brauchst irgendwas an der Hand, falls der Versicherer irgendwann doch nochmal nachfragt, dass du einen Nachweis hast.
Ja.
Ich finde, nichts ist schlimmer, als ich sag mal, das Thema eher laissez-faire zu behandeln. Der Versicherer fragt dann bei der ersten größeren Rechnung doch mal nach und gelangt dann an Informationen, die dir dann erstmal auf die Füße fallen. Und dann fängt ja diese Maschine erstmal an zu rotieren mit allem, was da hinten dran hängt. Und alles, du wirst nie 100% erreichen, aber du kriegst zumindest immer 80-90% der Diagnosen, kriegst du vorher schon mal vom Tisch oder eingeschätzt, sodass da nichts mehr passieren kann. Ja. Die Anzahl der Anfragen, die ich habe von Interessenten, die aufgrund einer VVA gekündigt wurden, ist deutlich gestiegen im letzten Jahr. Also mag vielleicht auch mit dem Blog und der höheren Präsenz zusammenhängen, aber man merkt schon, also die Versicherer sind strenger in der Prüfung, im Vorfeld schon, haben teilweise auch bei den Risikozuschlägen angezogen, weil sie natürlich auch unter einem Kostendruck stehen und jetzt schauen, was kann ich halt im Vorfeld schon irgendwie einpreisen, dass ich hinten raus nicht so einen Kostendruck habe. Oder aber, je nachdem, woher das Geschäft auch gekommen ist, dann natürlich erstmal schauen, bei jeder Rechnung, ich mache mal eine Abfrage, wenn ich halt einen Antrag sehe, wo überall Nein angekreuzt wurde, das kann de facto nicht sein. Also ich kenne keinen Menschen, der in den letzten 3 Jahren nicht mindestens einmal beim Arzt war. Und sei es für eine Impfung, für eine Vorsorge, Hautkrebsvorsorge, Zahnprophylaxe, wie auch immer. Also es gibt de facto keinen, also aus meiner Sicht keinen Menschen, bei dem ein Antrag korrekt wäre, wo überall Nein angekreuzt ist. Und wenn der Versicherer das sieht, wird er definitiv eine Abfrage machen, wenn die erste Rechnung reinkommt. Und holt sich halt alle Unterlagen, die ich im Zweifel vorher als Kunde und als Vermittler noch nie gesehen habe. Und dann ploppen die ganzen Sachen auf und dann kommen die Probleme. So. Und die sind dann manchmal banal und manchmal sind sie aber so, dass du auch mit bestem Goodwill nichts mehr machen kannst. Also machen wir mal einen banalen Fall. Die Kundin hatte bei einer gynäkologischen Vorsorgeuntersuchung eine Zyste, also ein Myom, Ja? Mhm. Was aber unverändert war seit Jahren. Mhm. Die Frauenärztin gesagt hat, da müssen sich keine Gedanken machen. Wir gucken da immer mal drüber, aber es hat sich nicht verändert. Das macht nichts. Das war mehr oder weniger ein Zufallsbefund. Hat daran nicht mehr gedacht, auch keine Unterlagen eingesehen. Mhm. Hat es nicht angegeben. Bei der nächsten Vorsorgeuntersuchung steht genau diese Diagnose wieder drin. Mhm. Und wurde alleine deshalb von der Gesellschaft gekündigt, weil genau diese Diagnose bei der Gesellschaft eine Ablehnungsdiagnose gewesen wäre.
Mhm.
So, wir haben hier die Kuh vom Eis gekriegt. Jetzt haben wir nochmal die Gesundheitsfragen aufbereitet, haben das nochmal anonym abgefragt, haben dann Versicherer gefunden, die gesagt haben, ja, wenn das ein Zufallsbefund war, nicht behandlungsbedürftig ist, können wir das versichern. 25 Euro Zuschlag, alles fein. Wir nehmen die Kundin auch trotz der VVA-Kündigung.
Mhm.
So, und die Kundin hat Glück gehabt, ist jetzt ganz normal versichert und kann jetzt nichts mehr passieren.
Beim das, anderen Versicherer so. Aber. Also er hat
beim anderen Versicherer, genau, beim anderen Versicherer. So. Ein anderer Fall, da hatte der Kunde eine Gallenblasenzyste, 0,5 Millimeter, seit Jahren unverändert. War für den Versicherer, als er davon Kenntnis bekommen hat, ein Ablehnungsgrund. Also der ist zurückgetreten, der Kunde stand ohne Versicherungsschutz da. Haben wir bei einem anderen Anbieter komplett ohne Einschränkungen versichern können.
Mhm.
Ja? So, das sind jetzt zwei Positivfälle. Da haben wir einen Negativfall. Da hatte ich, das ist aber schon ein paar Jahre her, eine Anfrage von einem älteren Herrn, der war so um die 60. Der war unzufrieden aufgrund einer Beitragserhöhung und hat dann sich von seiner Nachbarin, die Vertreterin einer Gesellschaft war, überreden lassen, den Versicherer zu wechseln. Nach über 20 Jahren Versicherungszeit.
Herzlichen Glückwunsch.
So, und der hatte dann im Vorgespräch noch erwähnt, dass er bei einer Blutuntersuchung einen leicht erhöhten Blutzucker hatte.
Mhm.
Was dann abgetan wurde mit, das haben viele ältere Menschen, mein Vater auch, das ist nicht weiter schlimm, das müssen wir nicht angeben.
Herzlichen Glückwunsch.
So, und der hat darauf vertraut, ist gewechselt, hat die nächste Vorsorgeuntersuchung mit Blutuntersuchung gemacht, hat die zur Abrechnung eingereicht. Was passiert? Der wurde natürlich gekündigt. Mhm. Aufgrund des erhöhten Blutzuckers.
Ja.
Keine Chance mehr, den irgendwo unterzubringen. Ja? Also der Mensch landet quasi in der schlechtesten aller Welten.
Mhm.
Weil er nur noch die Option des Basistarifs hat. Also aus der Intention, ich wechsle den Versicherer, weil ich Beiträge sparen möchte. Lande jetzt bei einem Vermittler, der einfach nur seine Provisionen in den Augen hat.
Mhm.
Ja. Also ist mir völlig unverständlich, wie sowas, also wie man sowas machen kann. So und wird natürlich gekündigt am Ende des Tages und kann nichts machen. Keine Rechtsschutzversicherung, da Vertreter, keine Dokumentation, keine Maklerhaftung, kann nur gegen die Gesellschaft direkt vorgehen. Keine Chance. Mhm. Ja. So, anderes
und
Beispiel.
Kein gutes Nachbarschaftsverhältnis mehr.
Wahrscheinlich auch das, ja. Anderes Beispiel, eine Kundin, ist auch ein paar Jahre her, genau das gleiche. Anbieter hat den Tarif erhöht, dann hat die eine Anfrage gemacht wegen einem Wechsel und hatte noch eine Vorsorgeuntersuchung, wo noch ein Untersuchungsergebnis offen war. Also da gab es eine Auffälligkeit beim Frauenarzt und das Ergebnis war noch offen.
Mhm.
Da war es ein Makler, der gesagt hat, ja, wenn wir noch kein Ergebnis haben, haben wir ja auch kein negatives Ergebnis. Dann können wir ja sagen, ohne Befund.
Okay.
Hat sie darauf vertraut, ne? Hat sie darauf vertraut, ist gewechselt. Das Ergebnis war aber eine Krebserkrankung. So, haben sie auch nicht nachgemeldet, konnten da auch nichts mehr zurückdrehen. Die ist dann im ersten Quartal des neuen Jahres direkt in eine Krebsbehandlung gegangen, hat nach einem Quartal die ersten Rechnungen dann hochgeschickt oder hochgeladen über die App. Mhm. Das war irgendwas zwischen 10.000 und 20.000 Euro.
Mhm.
Ja, was passiert? Die wurde natürlich sofort gekündigt vom Versicherer. Ja?
Ja,
auch da hast du natürlich keine Chance mehr, irgendwas zurückzudrehen. Da wird dich kein Vorversicherer mehr nehmen. Du musst dann in den Basistarif wechseln. Der Basistarif leistet aber erst, ab dem er in Kraft getreten ist. Ja. Also ne, nicht nur, dass die jetzt, ich sag mal, gesundheitlich existenziell krank ist und um ihr Leben fürchtend, du weißt ja nicht, wie das ausgegangen ist, aber jetzt kommt halt noch diese existenzielle, finanzielle Lage dazu, mit zusätzlichem Druck, der dann auch nicht förderlich ist, um so jemanden bei der Genesung irgendwie zu helfen.
Absolut.
Ne? Ja. So. Und das ist halt echt schwierig. Und da fehlt mir so ein bisschen die Aufklärung und auch die Kundenorientierung bei dem einen oder anderen, dass man dann sagt, das macht keinen Sinn an der Stelle.
Ja.
Also lass halt die Provisionen sausen. Ne? Du findest andere Kunden oder die Kundin ist im Zweifel am Ende so happy, dass sie da vielleicht noch Empfehlungen ausspricht. Und du halt was für deine Reputation getan hast.
Richtig.
Aber keine Provision der Welt ist es wert, Menschen so einem Risiko auszusetzen.
Ja. Man kann das nicht oft genug wieder darauf hinweisen und sensibilisieren dafür. Es sind einfach die Existenzen von Menschen, die da dranhängen beim Thema private Krankenvollversicherung. Das kann man gar nicht sensibel genug behandeln. Deshalb auch nochmal danke für die Beispiele. Und ich sehe es wie du. Also, wenn du dann einfach mal drauf vertraust, dass das System, sag ich mal in Anführungsstrichen, funktioniert, wenn du ehrlich sagst, das hat keinen Wert an der Stelle und ehrlich aufklärst und auf die Provision verzichtest, wird die von woanders kommen. Entweder machst du dann halt, wenn das dein Angebot ist und nicht die Spezialisierung, anderes Geschäft mit den Kunden, sie empfehlen dich an andere, weil sie wissen, da wirst du objektiv beraten oder wie auch immer. Aber da bin ich, blas mir das gleiche Horn. Also vielen Dank nochmal für die Beispiele, die nochmal zeigen, wie wichtig es ist, dass man wirklich bei den solchen Themen einen Experten an der Hand hat und dann lieber mit jemand gut kooperiert, anstatt provisionsgetrieben und womöglich noch nach Preis da husch irgendwas schnell zu machen. Danke für die Einblicke, Markus. Sagen, wir machen hier so langsam mal den Sack zu. Das war sehr spannend und ich wollte nochmal darauf hinweisen an der Stelle, weil es so schön passt. Du hast vorhin selber erwähnt, ne, die Offline-Veranstaltungen sind für den Aufbau eines Netzwerks ausschlaggebend. Oft entstehen da auch Kooperationen oder zumindest die Kontakte, die dann dazu führen. Wenn ihr Lust habt auf die Vacation vom Makler und Vermittler-Podcast, wo Markus dieses Jahr auch dabei war, dann könnt ihr euch jetzt wieder bewerben. Der Termin steht jetzt fest. Das ist der 8. bis 11. Juni 27. Das klingt noch sehr weit weg. Aber wir werden noch, also in 26 jetzt die Gruppe zusammenstellen. Es ist in der Regel eine sehr hohe Nachfrage, deshalb lieber zu früh als zu spät melden. Und wenn hier Führungskräfte von größeren Maklern oder Versichern zuhören, dann ist eine andere Gelegenheit, Netzwerke aufzubauen, auch unser Insurance Leadership Circle vom 5. bis 7. Oktober dieses Jahr. Und wer da mehr Infos möchte, einfach mal in die Shownotes gucken oder auf unsere Website vertriebsansatz.de. So, Markus, vielen Dank. Ich sag schon mal Tschüss an der Stelle. Bis zur nächsten Folge und überlasse dir die letzten Worte hier an alle da draußen. Bis denn.
Ja, vielen Dank, Nikolas. Hat Spaß gemacht und ich würde jedem empfehlen, mal über Kooperationen nachzudenken und wenn ihr dazu Fragen habt, gerne über LinkedIn mich anschreiben oder vernetzen und dann können wir uns dazu gerne auch nochmal austauschen.
Super, bis dann, haut rein, ciao.